Den heutigen Predigtext finden wir in Markus 12, die Verse 18 bis 27. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, die sagten, es gebe keine Auferstehung, und sie fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen, seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da 7 Brüder. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ kein Nachkommen. Dann nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle 7 und hinterließen keine Nachkommen. Als letzter von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun. Wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle 7 haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt bohrende Fragen, die lassen uns einfach nicht los. Die müssen wir einfach stellen, weil wir Menschen sind und keine Tiere und keine leblosen Dinge. Bereits letzten Sonntag, die dabei waren, erinnern sich, waren wir auf eine solche Frage gestoßen. Wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Welches Ziel steuere ich an? Gibt es überhaupt ein Ziel, das diesen Namen verdient? Wann kann ich jemals sagen, ich bin angekommen an diesem Ziel? Oder beschränkt sich mein Leben darauf, immer nur im Kreis zu gehen? Wie ein Wanderer, der sich im dichten Wald verlaufen hat und den Weg nach draußen nicht mehr findet. Langsam bricht die Dämmerung herein, bald wird es dunkel sein. Fieberhaft sucht er nach irgendeiner Orientierung. Und da rechts die nächste Weggabelung, jetzt zügig voranschreiten, solange man noch was sehen kann. Dort die dicke Doppeleiche, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Weiter jetzt und endlich nach 30 Minuten Tempo steht er doch wieder dort, wo er vor einer halben Stunde panikartig losgelaufen war. Immer im Kreis. Genau dieses Lebensgefühl, hatten wir letzten Sonntag gesehen, beschreibt Salomo in der Bibel, geschrieben vor 3000 Jahren. Und wir können genau nachempfinden, was er meint. Und heute kehren wir nun zu unserer laufenden Predigtreihe im Markus-Evangelium zurück und stoßen dort erneut auf eine Frage, die man nicht erst übersetzen muss, auf eine Frage, die man nicht mühsam in unsere Zeit übertragen muss, weil sie sich von selbst versteht, weil sie uns allen in den Klamotten hängt, weil sie uns alle von Zeit zu Zeit überfällt und uns Angst macht, auch wenn wir sie in der Regel ganz gut wegdrängen. Und diese Frage lautet: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was kommt, wenn wir gehen? Dieses Ziel immerhin haben wir alle vor uns. Sie haben es auch gelesen, die große Schlagzeile der vergangenen Woche. Ferdinand Piëch, einer der mächtigsten Wirtschaftsbosse Deutschlands, Enkel, und langjähriger VW-Chef, hat am letzten Sonntag, 25.8., plötzlich diese Welt verlassen. Beim Abendessen in der Nähe des Chiemsees zusammen mit seiner Frau im Restaurant eines befreundeten Starkochs. Das Ehepaar hatte gerade zur Speisekarte gegriffen, als der ehemalige Wirtschaftsboss plötzlich zusammensackte. Der Rettungswagen brachte den 82-Jährigen schnell ins Krankenhaus nach Rosenheim, wo Piëch dann 21.45 Uhr verstarb. Und die FAZ überschrieb ihren Gedenkartikel mit der Schlagzeile: Ein Leben im Grenzbereich. Ein Leben im Grenzbereich. Die entscheidende Frage ist nun: Was kommt jetzt hinter dieser Grenze? Hinter dieser Grenze, was ist der Ertrag von 82 Jahren Piëch? Nichts, gar nichts. antworten die sogenannten Sadduzäer. Diese Religionspartei, mit der unser Predigttext heute beginnt, und es kamen Sadduzäer zu ihm, zu Jesus, die sagten, es gebe keine Auferstehung, da kommt nichts mehr. Das erinnert stark an das Zitat von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, was wir neulich schon gehört haben, wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei, hat er gesagt, dann kommt nichts mehr. Nun, nicht alle Zeitgenossen denken so. Es gibt interessante Umfragen von Meinungsforschungsinstituten darüber, was die Leute meinen, dass sie nach dem Tod erwarte. Immer mal wieder, so hat vor einiger Zeit das Sozialforschungsinstitut Ipsos zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters knapp 19.000 Personen befragt, und dabei kam heraus, dass 51% glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, 23% davon ausgehen, dass sie einfach aufhören zu existieren und der Rest dazu keine Meinung hat. Übrigens auch interessant die Erwartung, dass man eigentlich nicht wissen kann, was nach dem Tod geschieht. Diese Ungewissheit ist vor allem in Europa und in Asien besonders verbreitet. Da glauben besonders viele Menschen, dass nach dem Tod alles aus ist. In Südkorea und Spanien jeweils 40%, in Frankreich 39%, in Japan 37% und in Belgien 35%. Die Meinungen sind gespalten, und das waren sie auch zu Jesu Zeiten. Damals rechnete die Mehrheit der Juden fest mit einer Auferstehung der Toten am Ende der Tage. Es gibt breite Belege in der religiösen jüdischen Literatur jener Zeit, in der Apokryphe des Baruch, im zweiten Makkabäerbuch, aber auch im Talmud. In den Tosefta Berachot heißt es, er wird dich zur Auferstehung bringen, gesegnet ist, der sein Wort hält und die Toten auferweckt. Das war mehr als Meinung, und die Pharisäer vertraten dann zum Teil noch sehr spekulative Vorstellungen. Sie diskutierten darüber, ob man wohl bekleidet oder unbekleidet auferstehen würde, ob Eheleute auch nach der Auferstehung noch verheiratet sein würden. Sie überlegten, ob man wohl mit seinen alten körperlichen Einschränkungen auferstehen würde. Viele meinten, das sei so. Und es gab auch die Theorie, dass alle Juden zwangsläufig in Israel auferstehen würden. Und dann dachten einige Rabbinen sich aus, ja, dann würden sie wahrscheinlich so durch ein unterirdisches Tunnelsystem irgendwie aus fremden Ländern dorthin geführt, damit sie dann gemeinsam auferstehen konnten. Sie sehen, das wurde diskutiert, zum Teil auch mit ziemlich viel Fantasie. Unterschiedliche Meinungen. In der griechischen Philosophie gab es ganz verschiedene Positionen. Auch eine starke Strömung, die von der Vergänglichkeit des Lebens überzeugt war. Der Dichter Aeschylus, schon im 5. Jahrhundert vor Christus, hat diesen Vers geschmiedet, das ist jetzt natürlich ins Deutsche übertragen, hat erst einmal der Staub des Mannes Blut geschlürft und der ging hin, gibt es kein Auferstehen mehr. Also hat der Staub des Mannes Blut geschlürft und er ging hin, gibt es kein Auferstehen mehr. Schluss ist Schluss, sagt Aeschylus im 5. Jahrhundert vor Christus, und Richard Dawkins, der britische Biologe und Atheist, schlägt 2500 Jahre später genau in die gleiche Kerbe. Was ist das Individuum, also der einzelne Mensch nach Dawkins? Dawkins sagt, das Individuum ist eine von einem kurzlebigen Verband langlebiger Gene gebaute Überlebensmaschine. Haben wir das verstanden? Ein kurzlebiger Verband, also die Gene sind langlebig, aber ihr jeweiliger Zusammenbau ist kurzlebig. Und machen daraus eine kurzlebige Überlebensmaschine, den Menschen, und mit dem Sterben löst sich dann dieser Verband wieder auf, weil wir, wie Dawkins sagt, in einem Universum blinder physikalischer Kräfte leben, das von nichts anderem geprägt ist, außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Und dagegen hält etwa der Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz den Atheismus nur für eine Beruhigungspille. Er sagt, der Atheismus ist nur eine Beruhigungspille. Zitat, echtes Opium für das Volk ist der Glaube an das Nichts nach dem Tod, nämlich der große Trost, denken zu können, dass wir für unsere Betrügereien, für unsere Gier, für unsere Feigheit, für unsere Morde nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Und Sie merken, Miłosz dreht den Spieß einfach um und sagt, die Atheisten sind deshalb Atheisten, weil sie am Ende nicht zur Rechenschaft gezogen werden wollen. So wogen die Meinungen über das Leben nach dem Tod hin und her, damals wie heute, zwischen Hoffen und Bangen, zwischen betonter Gleichgültigkeit oder Fatalismus. Es ist überhaupt nicht anders als zur Zeit Jesu. Und keiner kann sich ganz heraushalten, weil wir ja alle diesen Weg irgendwann gehen müssen. Weil wir alle diese Linie irgendwann überschreiten müssen. Und was, wenn es danach weiterginge und wir uns möglicherweise nicht richtig vorbereitet hätten? Und damit sind wir wieder mittendrin in Markus 12 und setzen unsere Predigtreihe fort, dort, wo wir sie vor einigen Wochen unterbrochen hatten. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Kreuzigung, Markus 12. Sie haben den Text auf Ihrem Gottesdienstzettel. Ist auch sinnvoll, wenn Sie Ihre eigene Bibel mitbringen, dann können Sie sich das dort gleich anstreichen. Jetzt in Markus 12 feuern die Gegner Jesu ihre letzten Attacken ab, um Jesus so weit wie möglich zum Schweigen zu bringen, ihn aus dem Weg zu räumen. Schauplatz hier in Markus 12 ist immer noch der Tempelbereich, also das Zentrum der Religion, das Zentrum des öffentlichen Lebens. Und so unterschiedlich die religiösen Positionen von Sadduzäern und Pharisäern auch waren, was ein sehr, sehr starkes Band zwischen ihnen bildete, war die Feindschaft gegen Jesus. Nichts verbindet so stark wie ein gemeinsamer Feind. In ihren Augen war Jesus gefährlich, und zwar für beide Seiten, weil er ihre eigene Machtposition gefährdete, weil er ihre Autorität beim Volk untergrub, weil er ihre Integrität in Frage stellte und weil er ihr Gewissen in guten Stunden, weil er ihr Gewissen in Unruhe versetzte. Eben noch hatten die Pharisäer versucht, wir haben das vor der Sommerpause ausgiebig studiert, Jesus in eine Falle zu locken. Sie wollten, dass er sich als Staatsfeind outet. Dann hätten die Römer genügend Gründe gehabt, ihn zu beseitigen und man hätte sich die Finger nicht selber schmutzig machen müssen. Aber das hatte überhaupt nicht funktioniert. Sie können das nochmal nachhören, wenn Sie wollen, über unsere Homepage beg-hannover.de. Diese Pharisäer, die waren theologisch konservativ, sie waren für Auferstehung. Sie wollten dem alten Glauben und was sie dafür hielten, schon treu bleiben, aber die Pharisäer waren zugleich in ihrem Herzen sehr hochmütig vor Gott. Sie setzten auf ihre eigene Leistung. Sie dachten, der liebe Gott kann froh sein, dass es uns gibt. Und im Kampf gegen Jesus, da paktierten die Pharisäer sogar mit den Herodianern, also die Leute aus dem Umfeld der Königsmacher des Herodes. Alte Opportunisten waren das, die ihr Fähnlein nach dem Wind hingen und die der römischen Besatzungsmacht aus der Hand fraßen. Eigentlich verachteten die Pharisäer sie. Aber im Kampf gegen Jesus waren sie als Partner gerade recht. So, und jetzt in unserem Text rollt gewissermaßen die zweite Welle. Jetzt treten die Sadduzäer auf den Plan, höflich im äußeren Auftreten, aber hinterlistig in ihren Absichten. Und es kamen Sadduzäer zu ihm, Vers 18, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Sie ziehen Jesus jetzt in ein Gespräch, reden ihn höflich als Meister an. Wie müssen wir uns diese Sadduzäer vorstellen? Wir wissen nicht so viel über sie. Aus dem Neuen Testament einiges von Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber. Einiges, sie beriefen sich auf Zadok. Zadok war der erste Priester des neuen Tempels unter Salomo. Und sie verstanden sich als die klassische Priesterdynastie, Zadok, die Sadduzäer. Ihre Machtbasis war demzufolge der Tempel. Sie kontrollierten den Opferkultus. Das war eine erträgliche Einnahmequelle, weil sie dabei auch viele Opfertiere verkaufen konnten. Die Sadduzäer stellten in der Regel den Hohepriester, also den Chef des Tempels. Und die größten Anteile der Priesterschaft kamen aus ihren Reihen, oftmals auch aus adligem Hintergrund. Im Hohen Rat, im Sanhedrin, also in dieser jüdischen Gerichtsbarkeit, die Römer ihnen zugestanden hatten, da besaßen die Sadduzäer die Mehrheit. Wir haben das ja eben auch in der Lesung aus Apostelgeschichte 5 gehört. Im Hohen Rat, da waren die Sadduzäer sehr stark vertreten. Sie hatten auch ein großes Interesse an einer schiedlich-friedlichen Kooperation mit den Römern, weil das bestehende System ihre eigene Machtbasis im Judentum sicherte, weil das bestehende System ihnen viele Vorteile brachte und sie lebten gut damit. Also jetzt haben sie so ein erstes Bild. Ja, wenn wir das vergleichen, die Pharisäer waren näher an den Leuten dran, die Pharisäer beeinflussten auch den Glauben der einfachen Bevölkerung, die Pharisäer hatten ihre Synagogen über das ganze Land verteilt, die Sadduzäer hatten ihren Tempel in der Zentrale in Jerusalem, die Sadduzäer hatten Macht. Und der wichtigste inhaltliche Gegensatz zwischen Sadduzäern und Pharisäern betraf unsere existenzielle Frage, die Frage der Auferstehung. Lukas schreibt das später nochmal in Apostelgeschichte 23, Vers 8. Die Sadduzäer sagen nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beidem. Das war der entscheidende Gegensatz. Und jetzt fragen wir, woher kam bei den Sadduzäern eigentlich diese totale Ablehnung der Auferstehung? Das ist ja eine spannende Frage. Also Mehrheitsdruck war es mit Sicherheit nicht, denn die normale jüdische Erwartung rechnete ja fest mit einer Auferstehung der Toten, mit einer konkreten leiblichen Auferstehung der Toten. Was war es dann? Es gab für diese Auferstehungshoffnung ja doch auch einen soliden theologischen Grund. Da gab es ja nicht nur die Spekulationen der Pharisäer, ob man nun durch einen Tunnel nach Israel zur Auferstehung gerollt würde, sondern es gab ja solide theologische Gründe. Die klassischen heiligen Schriften, also das Alte Testament, lehrte ja eindeutig eine Auferstehung der Toten. Lassen Sie sich niemals einreden, im Alten Testament gäbe es noch nicht das Wissen um die Auferstehung der Toten. Das stimmt einfach nicht. Nehmen wir eines der ältesten Bücher, Hiob, Hiob 19, Vers 25, dann später von Händel berühmt vertont. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, übersetzt Luther, werde ich in meinem Fleisch, in meinem Leib, also Gott schauen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, 25, 26. Oder denken Sie an Jeremia 26, wo Gott durch den Propheten sagt, Jeremia 26, Vers 19, aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam. Sie werden auferstehen, wacht und jubelt, ihr Bewohner des Staubes. Jesaja 26, Vers 19. Oder denken wir an diese berühmten Zitate aus den Psalmen, wo etwa in Psalm 16, ab Vers 9, David singt, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt, auch mein Leib wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Oder Psalm 17, gleich der nächste, Vers 15. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Psalm 17, Vers 15. Auferstehung und ein letzter Beleg. Und damit sind wir noch lange nicht vollständig in dieser Aufzählung. Daniel 12, Vers 2 und viele, Daniel 12, Vers 2 und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Also Himmel oder Hölle. Aber eine Auferstehung wird es für alle geben. Daniel 12, Vers 2. Das war also eindeutig. Der Befund war im Alten Testament ganz eindeutig. Und hier griff aber nun eine weitere willkürliche Entscheidung der Sanhedristen. Die Sanhedristen schnitten nämlich einen großen Teil der biblischen Schriften einfach weg. Die Sanhedristen akzeptierten nur die ersten 5 Bücher Mose als heilige Schrift. Und alles, was danach kam, also die Psalmen, die Propheten, das schnitten sie weg. Das galt nicht. Und Sie haben ja gesehen, die bekannten Stellen zur Auferstehung, die wir zitiert haben, die standen vorzugsweise in den Psalmen und in den Propheten und die hatten die Sadduzäer einfach gekappt. Und so kamen sie nun zu dieser festen Meinung, an der sie dann starr festhielten, Auferstehung der Toten gibt's nicht. Wer auf ein Leben nach dem Tod hofft, der betrügt sich selbst. Und hätte es das Zitat schon gegeben, hätten sie Stephen Hawking zu ihrem Säulenheiligen erklärt. Denn der hat gesagt, der Himmel ist ein Märchen für Leute, die sich vor Dunkelheit fürchten. Der Himmel ist ein Märchen für Leute, die sich vor Dunkelheit fürchten. Das war die These der Sadduzäer. Sie hatten dafür keine wirklichen Argumente. Sie waren gefangen im Vorurteil. Und das ist auch der Titel, den ich über diesen Bibeltext stellen würde. Gefangen im Vorurteil. Das ist das Thema der Sadduzäer. Das ist das Thema unseres Textes, gefangen im Vorurteil. Ideologisch war das. Intellektuell ist es eigentlich eine stumpfe Waffe gewesen, wie sich zeigen sollte. Diese Ablehnung der Auferstehung, das war nicht mal mehrheitstauglich. Das war eben, vielen Dank, ihre Ideologie. Aber Sie wissen, wie stark Ideologie ist. Und als Sie dann antraten im Kampf gegen Jesus, da griffen Sie vielleicht instinktiv zu ihrer Ideologie. Das lag ihnen so nahe. Sie zückten diese Karte und dazu erzählten sie erstmal eine Geschichte, die uns etwas befremdet, aber die sich so ähnlich durchaus zugetragen haben konnte. Und der reale Anlass findet sich in Vers 19 und das ist eigentlich ein Zitat aus dem 5. Buch Mose. Jetzt gehen wir also zu Vers 19 nochmal. Meister Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und seine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Genauso steht es im 5. Mose 25, Vers 5 und 6. Genau das steht da. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn ein verheirateter Israelit starb und keinen Erben hatte, also im Notfall konnte er auch, Notfall in Anführungsstrichen, konnte er auch eine Tochter als Erben einsetzen, aber wenn er überhaupt keine Kinder hatte, dann sollte einer seiner noch unverheirateten Brüder, also ein Schwager der Witwe, die Witwe heiraten. Und der erste Sohn, der aus dieser neuen Ehe hervorging, galt dann aber noch als Sohn und Erbe des Verstorbenen. Das war die Idee. Ja, dadurch sollte der Familie der Name und der Besitz des Verstorbenen erhalten bleiben. Und deshalb nannte man das auch Schwagerehe oder Latein Leviratsehe, weil eben der Schwager die Witwe heiraten sollte. Hatte einer keinen unverheirateten Bruder, dann konnte auch ein weiter entfernter Verwandter dafür eintreten. In der Geschichte Israels gab es dafür ein ganz berühmtes Beispiel, nämlich die Witwe Ruth, die von einem Verwandten ihres vorherigen Mannes Boas geheiratet wurde. Das war so ein Fall, den alle kannten. So weit, so bekannt. Und so stand es im 5. Mose 25. Und jetzt kommt die Story der Sadduzäer. Lesen Sie mit. Nun waren da sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahmen sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. Und man darf in Klammern hinzufügen, und wenn es noch weitere Brüder gab, haben die jetzt bestimmt aufgeatmet. Starb auch die Frau. Und jetzt kommt die Frage. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie ja zur Frau gehabt. Und jetzt reiben sie sich die Hände und warten, was Jesus sagen wird. Und sie haben gemerkt, das ist nichts anderes als der Versuch, die Auferstehung lächerlich zu machen. In der Rhetorik nennt man das eine Reductio ad absurdum, also eine Reduzierung auf das Absurde. Wenn die Schwagerehe von Gott eingesetzt war, und davon gehen die Sadduzäer aus, dann ist es lächerlich, an die Auferstehung zu glauben, sagen sie. Denn wie sollte man mit so komplizierten Familienverhältnissen klarkommen? Nun, Sie merken schon, das ist nicht gerade ein starkes Argument. Ich kenne jemanden, der bereits zweimal verwitwet ist und demnächst noch ein drittes Mal heiraten wird und der glaubt trotzdem an die Auferstehung. Ähnlicher Fall. Im Grunde bestätigten die Sadduzäer mit diesem müden Versuch, dass sie um jeden Preis die Auferstehung irgendwie wegargumentieren wollten. Sie waren eben gefangen im Vorurteil. Noch 2000 Jahre später haben die Sadduzäer immer wieder Nachfolger gefunden, die krampfhaft an diesem Vorurteil festhielten. Einer der berühmtesten war der Theologe Rudolf Bultmann, der Mitte des 20. Jahrhunderts schrieb, die Wunder des Neuen Testaments sind als Wunder erledigt. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Schreibt Bultmann etwa in den Ende der 40er Jahre, hat das in den 60er Jahren nochmal publiziert. Nun, danach haben viele Naturwissenschaftler Bultmann natürlich widersprochen und seine These als das bezeichnet, was es auch ist, ein Vorurteil. Etwa der Physiker Werner Heisenberg, einer der Mitbegründer der Quantenmechanik, der hat zu dieser Fragestellung gesagt, moderne Naturwissenschaft liefert keinen zwingenden Grund dafür, ein Eingreifen Gottes abzulehnen. Hat Heisenberg immer wieder dargelegt. Wo das aber im Namen der Naturwissenschaft geschieht, dass man unter Berufung auf Naturwissenschaft Wunder für unmöglich erklärt, sagt Heisenberg sinngemäß, da überschreitet die Naturwissenschaft eindeutig ihre Grenze. Da wird sie zur Ideologie. Letztes Jahr habe ich eine Veranstaltung zusammen mit einem Physiker und ehemaligen Raumfahrtmanager gemacht. Und der hat auch in einem Interview gesagt, kürzlich, die Physik, also er hat sich auch erst bekehrt, als er schon mitten in seinem Studium stand. Die Physik erleichtert aus meiner Sicht den Zugang zum Glauben. Die Physik erleichtert den Zugang zum Glauben. Schreibt er auch, sie weiß um die Existenz des Unsichtbaren, wie zum Beispiel den elektromagnetischen Feldern oder Gravitationswellen. Wenn die Physiker sagen würden, wir glauben nur an das, was wir sehen können, dann hätten wir heute keine Handys oder Navis. Aber trotz trotz dieses offensichtlichen Vorurteils von Bultmann, von Dawkins, von den Sadduzäern, treten sie in der Regel ganz selbstgewiss auf. Das ist auch typisch. Zum Beispiel Dawkins hat in einer Publikation allen Ernstes behauptet, Zitat, die Berichte von Jesu Auferstehung, schreibt Dawkins, sind ungefähr genauso gut dokumentiert wie der kleine Hävelmann. Der kleine Hävelmann ist ein Märchen von Theodor Storm über einen kleinen Jungen. Und wenn man das liest bei Dawkins, dann ist das nicht nur dumm, sondern es ist auch dreist. Gefangen im Vorurteil. So, und ich denke, jetzt haben Sie diese bizarre Szene einigermaßen lebendig vor Augen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fragen, wie reagiert jetzt Jesus auf diese Situation? Wenn Sie das Markus-Evangelium schon etwas verfolgt haben, dann wissen Sie ja, dass Jesus in Diskussionen oft eher indirekt reagiert hat. Also Jesus verwendet eher Stiletto als Säbel. Oft reagiert er mit einer Gegenfrage oder mit einer ganz interessanten These, wie im Gespräch unmittelbar davor, als die Pharisäer ihn als Staatsfeind outen wollen und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie wissen nicht mehr, was sie dazu sagen sollen. Aber hier ist es anders. Hier antwortet Jesus den Sadduzäern sehr direkt. Und er weist ihre Vorurteile mit drei Statements zurück. Mit drei klaren Statements. Und die Sache, die ist so eindrücklich, dass sich die Pharisäer, also die internen Konkurrenten der Sadduzäer, hinterher vor Schadenfreude die Hände reiben werden. In Matthäus 22, Vers 34, Matthäus berichtet auch darüber, heißt es, als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sich. Und wir fragen jetzt, wie stopft Jesus den Sadduzäern das Maul in dieser Situation? Und der Text übrigens, der sich unmittelbar an unseren Predigttext anschließt, mit dem wir nächsten Sonntag weitermachen, Vers 28, da heißt es nach diesem Gespräch, da trat einer der Schriftgelehrten, die kam meistens von den Pharisäern, herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte, also Jesus Sadduzäer, weil er erkannte, dass er ihnen gut geantwortet hatte. Also irgendwie freuen sich die wohlmeinenden Pharisäer über dieses Gespräch. Das gucken wir uns jetzt an. Worüber haben sie sich gefreut? Was hat Jesus den Sadduzäern nun entgegengehalten? Vers 24. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Das ist das Erste, was Jesus den Sadduzäern entgegenhält. Irrtum ist Irrtum. Das ist mein erster Punkt. Irrtum ist Irrtum. Und meine Mutter würde hinzufügen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Irrtum ist Irrtum. Und Jesus legt diesen Begriff des Irrtums wie eine Klammer um seine Erwiderung. Damit geht's los in Vers 24. Irrt ihr nicht darum, weil ihr die Schriften nicht kennt? Und am Ende formuliert Jesus das als These mit Ausrufezeichen. Ihr irrt sehr. Das Wort für irren heißt planao im Griechischen. Und das bedeutet so viel wie in die Irre gehen, umherirren, umherschweifen. Das Grundwort von planao begegnet auch in unserem Wort Planet. Planeton. Also ein schweifender Planet, muss man sich das vorstellen. In die Irre gehen, abschweifen. Und in diesem Begriff und in der grammatischen Form, da schwingt mit, das ist nicht nur naiv oder unwissend, sondern das ist auch stur. Das bedeutet stur im Vorurteil beharren. Und Jesus sagt, ihr irrt sehr. Sie mussten es doch wissen, dass Jesus erwiesenermaßen Tote auferweckt hatte. Es war noch gar nicht so lange her und gar nicht so weit entfernt. Auf dem Friedhof im benachbarten Bethanien, wo Jesus kurz vorher unter großer öffentlicher Anteilnahme den Lazarus einfach aus dem Grab rausgeholt hat. Obwohl der schon mehrere Tage dort als Leiche gelegen hatte. Und sie hatten sicherlich gehört von der Auferweckung des jungen Mannes in Nain oder der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Markus 5 haben wir alles gesehen. Die Fakten waren ja so unwiderlegbar, dass ein führender Kopf der Pharisäer bereits bei Jesus vorgesprochen hatte, Nikodemus, und gesagt, was du machst, ist so außergewöhnlich. Du musst von Gott kommen. Erklär mir das. Und trotzdem blieben die Sadduzäer ungerührt. Vers 18, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Gegen alle Fakten setzen sie ihre Vorurteile. Und damit verhalten sie sich ganz ähnlich wie jener fiktive Zwillingsembryo in dieser berührenden Geschichte. Wenn Sie das mal hören, sich anhören wollen, geben Sie bei YouTube einfach ein, das Leben nach der Geburt. Dann finden Sie dort gut 2 Minuten das Gespräch zwischen den Zwillingsembryos Elias und Matze. Elias, sag du, ich habe jetzt mal gerechnet, wir sind jetzt etwa 9 Monate hier drin. Matze antwortet, ja, das stimmt, dann steht bald die Geburt an und dann ist alles vorbei. Elias, du Matze, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Matze, ein Leben nach der Geburt? Von wem hast du denn diesen Quatsch? Es kann kein Leben nach der Geburt geben, wie sollte das denn bitte schön aussehen? Naja, ich habe das halt so gehört, da ist halt so eine Welt. Also jetzt pass mal auf, hier sind schon so viele rausgegangen. Ist da schon jemals einer zurückgekommen, der dir von einer anderen Welt erzählt hat? Ja, aber da ist doch auch so eine Mutter, die uns ganz doll lieb hat. Also, das ist doch alles erfundener Quatsch. Hast du schon mal eine Mutter gesehen? Ja, aber die gibt uns doch Nahrung und Wärme und Geborgenheit. Also, hey, Elias, jetzt halt endlich mal die Klappe. Ich werde dir das ganz biologisch erklären. Das Essen kommt von der Nabelschnur und die Wärme kommt von den Wänden und die Geborgenheit kommt von dem Fruchtwasser, in dem wir schwimmen. In dem Moment beginnt der Geburtsvorgang und Matze schreit nur noch, halt mal, wo ist das Fruchtwasser hin? Ich werde nach unten gezogen. Und wenige Minuten später sieht er dann, es gibt doch ein Leben nach der Geburt. Man könnte sagen, Matze hätte auch einen guten Sadduzäer abgegeben. Aber Jesus sagt, Irrtum ist Irrtum. Ihr könnt es besser wissen. Ihr könntet es besser wissen, weil ihr die Schriften kennt. Und weil ihr außerdem von den Fakten gehört habt. Irrtum ist Irrtum. Irrtum A, die Psalmen und Prophetenbücher gehören nicht zur Heiligen Schrift bei euch. Irrtum B, es gibt keine Auferstehung und kein Leben nach dem Tod. Irrtum C, es gibt kein letztes Gericht, in dem Gott unser Leben beurteilt. Und Irrtum D, was ihr da mit eurer Kurzgeschichte über das Leben nach dem Tod behauptet, das hat Gott nirgendwo gesagt, Vers 25. Denn jetzt kommt die Erklärung, denn wenn sie aus den Toten auferstehen, sagt Jesus, so heiraten sie doch nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Und jetzt kommt ein Punkt, der auch für unser Denken sehr wichtig ist. Die Bibel lehrt nirgendwo, anders als die Fantasievorstellungen der Pharisäer, dass Ehe- und Familienverhältnisse im Himmel weiter bestehen können, bestehen werden. Das lehrt die Bibel nirgendwo. Die Bibel sagt, die Ehe ist eine Schöpfungsordnung, die Gott uns für diese Welt gegeben hat. Und deswegen heißt es in der Eheformel ja auch, bis das der Tod euch scheidet. Hier auf dieser Erde, für diese Welt, hat Gott diese geniale Ordnung eingesetzt, damit sterbliche Menschen in inniger Gemeinschaft leben können, damit unvollständige Menschen durch das Gegenüber gewissermaßen komplettiert werden können. Gott hat die Ehe auch eingesetzt, damit sterbliche Menschen sich weiter vermehren, um die Fackel an die nächste Generation weiterzugeben. Dass Mann und Frau sich gegenseitig ergänzen, dass die Generationen in den Familien einander beistehen können, das ist Gottes Konzept für diese Welt. Und Jesus sagt ganz deutlich, im Himmel wird es ja kein Sterben mehr geben und folglich bedarf es im Himmel auch keiner weiteren Fortpflanzung mehr. Lukas 20 überliefert die ausführlichere Fassung dieses Gesprächs. Und da sagt Jesus, Lukas 20, ab Vers 34, die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen, also in den Himmel zu kommen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben. Denn sie können nicht mehr sterben. Sondern sie sind den Engeln gleich, da sie Söhne der Auferstehung sind. Jesus sagt, sie werden sein wie die Engel. Das heißt nicht, sie werden selbst Engel werden. Das heißt auch nicht, sie werden körperlos werden. Sondern im Gegenteil, die Bibel lehrt ganz eindeutig, dass die Leute, die an Jesus geglaubt haben, im Himmel wieder einen neuen Leib haben werden, der dem Leib Jesu gleichen wird. Also unsterblich, nicht mehr krank werdend. Paulus schreibt Philipper 3,21, der unseren Leib der Nichtigkeit, also der jetzt vergänglich ist, umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird, seinem Leib der Herrlichkeit. Das werden wir bekommen. Das ist die Zukunft. Wie die Engel, das heißt im Hinblick auf die Ehefrage, wie die Engel. Und das Wichtige ist, wir werden das nicht als Verlust empfinden. Hier kann man sich das ja manchmal, wenn man in einer glücklichen Ehe liegt, lebt, nicht vorstellen. Aber die Bibel macht deutlich, wir werden das nicht als Verlust empfinden. Wir werden dem heiligen Gott näher sein, als wir uns das jetzt nur vorstellen können. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und wir werden bei Jesus sein und ihn sehen dauerhaft und ihn loben und uns an ihm freuen. Und, sagt die Bibel, wir werden jene wiedersehen, die genauso wie wir zu Jesus gehören. Also in Johannes 17, Vers 24 zum Beispiel sagt Jesus: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Also, wenn der Mann zu Jesus gehört und die Frau zu Jesus gehört, dann werden sie beide bei Jesus sein. Und wir werden uns natürlich wiedersehen und miteinander, aber auch mit all den anderen in einer echten, ungetrübten, frohen Gemeinschaft leben. Das ist die biblische Perspektive für den Himmel. Und natürlich fällt uns das noch schwer, uns das vorzustellen. Ja, uns geht's wie die Matze vor der Geburt. Der konnte sich das auch nicht vorstellen, wenn man das Licht der Welt erblickt. Eben weil wir unsere begrenzten Vorstellungen auf die Ewigkeit übertragen. Das ist normal, wir können es ja nicht anders machen, aber deswegen können wir uns das so schwer vorstellen. Und da ist es umso wichtiger, dass wir uns an die Verheißungen halten, die Jesus und Paulus uns für diese Zeit gegeben hat. Paulus schreibt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Es wird so viel schöner sein, als wir uns jetzt auch nur vorstellen können, sowohl für uns als auch für unsere Lieben, die an Jesus geglaubt haben. Und in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, verspricht uns Gott, er wird abwischen, Offenbarung 21, Vers 4, alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist die Zukunftsperspektive. Das heißt, werden sein wie die Engel im Himmel. Und wir sehen hier, was die Sadduzäer so als großes Problem konstruiert hatten, mit dem sie die Auferstehung in Frage stellen wollten. Also wessen Ehe gilt denn dann nun? Das fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Und Jesus sagt, ihr irrt sehr, ihr irrt sowas von total. Und dann die zweite Klarstellung. Irrtum ist Irrtum, war die erste. Und die zweite Klarstellung, die Jesus den Sadduzäern entgegenhält und die für uns einen starken Trost bedeutet. Denn die Sadduzäer haben sich ja nicht nur der Heiligen Schrift gegenüber taub gestellt, sondern, was sagt Jesus in Vers 24, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Und das ist die zweite These, die Jesus den Sadduzäern entgegenhält. Gott ist Gott. Irrtum ist Irrtum. Gott ist Gott. Die Auferstehung ist deshalb für euch ein Problem, weil ihr die entscheidende Voraussetzung ausblendet. Und die entscheidende Voraussetzung der Auferstehung ist die Kraft Gottes, seine Allmacht. Verstehen Sie? Der eigentliche Irrtum der Sadduzäer bestand ja nicht darin, dass sie die eine oder andere theologische Einzelfrage falsch eingeschätzt hätten, sondern der eigentliche Irrtum der Sadduzäer bestand darin, dass sie blind waren für die Wirklichkeit Gottes. Darum ging es. Sie waren blind für die Wirklichkeit Gottes. In Vers 16, da erinnert Jesus ja nochmal an die Situation, wo Mose Gott in der Wüste begegnet. Das kannten die Sadduzäer in- und auswendig, denn die hatten ja nur noch diesen kleinen Kanon von 5 Mosebüchern. Aber das kannten sie, das stand da drin, 2. Buch Mose. Dort hatte Gott sich ja vorgestellt. 2. Mose 3, Vers 14, mit diesem ganz persönlichen Namen, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin ewig, ich bin da, heißt das. Ich bin immer für dich da. Ich bin, der ich bin. Gott ist Gott. Und das mussten sie kennen. Und das ist das Wichtigste, was uns unser Schöpfer in seiner Urkunde über sich mitteilt, dass er ein allmächtiger Gott ist. Ein Gott ist, der handelt. Ein Gott ist, der eingreift. Ein Gott ist, der durchsetzt, was er für richtig hält. Und der doch zugleich ganz persönlich auf uns zukommt. Ein Gott, der sich uns als Person zu erkennen gibt. Ein Gott, der deutlich macht, dass er auch uns als Person kennt. Unvorstellbar. Uns als Person kennen will, obwohl er Gott ist. Und das unterstreicht Jesus ja nochmal in Vers 26, dass Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin ein Gott von konkreten Menschen und ich pflege zu denen ein lebendiges Verhältnis. Er ist eben nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Gott ist Gott, heilig, allmächtig, persönlich, der sich zu erkennen gibt und uns kennt und immer besser von uns gekannt werden will. und der uns deshalb etwa bei Jesaja 49, Vers 16 zuruft: Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Ich habe deinen Namen in meine Hände gezeichnet. Du kannst dir das nicht vorstellen. Du denkst, du bist nur so ein kleines Rädchen, so einer von Milliarden Menschen. Aber ich sag, Gott habe dich in meine Hände gezeichnet. Und Jesus sagt es den Sadduzäern ins Gesicht. Er sagt, das ist die Wurzel eures Problems, dass ihr blind seid. Dass ihr blind seid für Gott. Das ist das Problem. Obwohl er ja doch in meiner Position und in meiner Person vor euch steht. Schaut mal, dadurch, dass Jesus gekommen ist, hat sich der allmächtige Gott für uns doch noch viel greifbarer gemacht. Jetzt kann man ihn doch persönlich sehen. Jetzt sieht man doch, wie nahe er seinen Menschen kommt. Und deswegen konnte Paulus dann, nachdem er sich zu Jesus bekehrt hatte, die Botschaft über Jesus, der als Retter zu uns kommt, genauso formulieren. Seine Kernthese in Römer 1, Vers 17 lautet: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus nicht. Also, dass Jesus gekommen ist, um am Kreuz die Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen und auferstanden ist. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Paulus sagt dann: Denn es ist die Kraft Gottes. Gleiche Formulierung wie hier. Dynamis TU. Ihr kennt nicht die Schrift, noch die Kraft Gottes. Das Evangelium von Jesus, sagt Paulus, Römer 1, 17, ist die Kraft Gottes. Und das heißt jetzt, wer das Evangelium von Jesus Christus an sich heranlässt, wer sich darauf einlässt, anders als die Sadduzäer, der lernt die Kraft Gottes kennen. Der lernt kennen, dass die Kraft Gottes sein Leben verändert. Dass die Kraft Gottes deine Schuld vergibt. Dass die Kraft Gottes deine Verzweiflung überwindet. Dass die Kraft Gottes deine Aussichtslosigkeit gegenüber dem Tod dir wegnimmt und dir eine neue Gewissheit für die Ewigkeit gibt. Und dass Probleme und Sünden, die du vielleicht jahrzehntelang mit dir rumträgst, dadurch, dass Jesus sie dir vergibt, wirklich bereinigt werden. Gott ist Gott! Und jetzt fragen wir, warum haben denn die Sadduzäer so dicht gemacht? Obwohl Gott so nah an sie herankam. Nun, da sind sie keine Ausnahme. Weil sie sich gerade dagegen gesträubt haben, dass Gott Gott ist. Verstehen Sie? Das ist ja das Problem, dass Gott Gott ist. Denn wir wollen lieber Gott in unserem Leben selber sein. Außerhalb der Bibel hat das wohl keiner so deutlich auf den Punkt gebracht wie Martin Luther. 1517 in seiner Disputation gegen die scholastische Theologie, da schreibt Luther die berühmten Sätze, Zitat: Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Vielmehr will er, dass er selbst Gott ist und Gott nicht Gott ist. Darf ich das nochmal sagen? Der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, schreibt Luther, dass Gott Gott ist. Vielmehr will er, dass er selbst Gott ist und Gott nicht Gott ist. Und normalerweise versuchen wir das zu verschleiern. Wir versuchen das zu vertuschen. Aber manchmal, da kommt das ganz deutlich, erschreckend deutlich heraus. Ein Beispiel. Neulich hat das ein Chemiker in der Zeitschrift Nature Communications ganz offen zugegeben. Clemens Richard. Ein Aufsatz 2018. Ich will den kurz zusammenfassen. Da sagt Clemens Richard in diesem Aufsatz über präbiotische Chemie und menschliche Eingriffe, er sagt, wenn wir versuchen, das nachzubauen, wie das Leben nach unserer Vorstellung chemisch entstanden sein könnte, also wenn wir so eine Art Chemie des vermeintlichen Lebensanfangs simulieren im Sinne der Evolutionstheorie, er sagt, dann müssen wir natürlich entsprechend nachhelfen. Er hätte auch sagen können, schummeln. Das heißt, wir müssen den chemischen Prozess, der da eigentlich Selbstorganisation beweisen soll, von außen beeinflussen mit unseren Pipetten und Geräten und so weiter. Und Clemens Richard schreibt ganz ehrlich, er sagt, natürlich wissen wir nicht, wie die Evolution damals unsere Pipetten und Geräte ersetzt haben soll, ohne die es heute ja nicht funktioniert. Und mal ganz abgesehen von den vielen Chemikern, die Versuche durchführen. Und dann kommt der entscheidende Satz, und den lese ich Ihnen wörtlich vor. Und er sagt, und ja, den meisten von uns ist nicht wohl bei der Idee einer göttlichen Intervention in diesem Kontext. Zitat Ende. Und ja, den meisten von uns ist nicht wohl bei der Idee eines göttlichen Eingriffs bei dieser Sache. Das heißt, er sagt, wir müssen zugeben, dass der ganze Prozess nicht ohne fremde Hilfe funktioniert. Sonst müssten wir ja nicht unsere Pipettengeräte und Wissenschaftler hier in Anschlag bringen. Aber was immer wir als Erklärung in Betracht ziehen, Hauptsache, wir können irgendwie vermeiden und ausschließen, dass Gott etwas damit zu tun hat. Was immer herauskommt, Gott muss ausgeklammert werden, denn den meisten von uns ist nicht wohl bei der Idee einer göttlichen Intervention in diesem Kontext. Das war letztlich das Motto der Sadduzäer, verstehen Sie? Und Jesus hat ihnen entgegengeschleudert, ihr kommt damit nicht durch, denn Gott ist Gott. Und dann eine letzte Klarstellung. Eine letzte Klarstellung, die Jesus den Sadduzäern aller Zeiten ins Stammbuch schreibt. Die hatten ja ihre Bibel erstmal zurechtgestutzt auf die ersten 5 Bücher Mose. Und dann hatten sie behauptet, in den 5 Büchern Mose, die noch verblieben waren, sei nun mal nichts über die Auferstehung zu finden. Und das ist, wenn ich das jetzt so sagen darf, der letzte Zahn, den Jesus diesen Leuten zieht. Er sagt nämlich, Leute, selbst in den Mosebüchern könnt ihr die Auferstehung nicht leugnen. Und er beweist ihnen das an einer sprachlichen Einzelheit. Irrtum ist Irrtum, Gott ist Gott und drittens, Wort ist Wort. Wort ist Wort, Vers 26. Und was aber die Toten anbelangt, sagt Jesus, dass sie auferstehen. Habt ihr nicht gelesen im Buch Mose bei der Stelle vom brennenden Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Jesus sagt, ich weiß ja, Leute, dass ihr mir diese Geschichten nur vorgelegt habt, weil ihr die Auferstehung lächerlich machen wollt. Das ist mir schon klar, ne? Hier, was die Auferstehung der Toten betrifft. Kommen wir jetzt nochmal drauf. Aber Leute, selbst bei Mose, auf den ihr euch beruft, wird die Auferstehung glasklar vorausgesetzt. Habt ihr das nicht gemerkt? Kennt ihr nicht die Stelle vom brennenden Dornbusch? Wo Gott sich persönlich vorstellt und wo Gott sagt, Präsenz, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ihr wisst doch, zu dem Zeitpunkt, als Gott mit Mose redet, da waren Abraham, Isaak und Jakob schon mehr als 100 Jahre vorher gestorben. Zu den Vätern versammelt, sagt ihr. Und trotzdem sagt Gott über die nicht, ich war damals der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, so wie ich jetzt Mose dein Gott bin. Nein, sondern Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und damit setzt Gott doch glasklar voraus, dass Abraham, Isaak und Jakob noch leben. Dass er ihr Gott ist, mit ihnen kommuniziert, dass sie eben nicht im Tod geblieben sind. Denn, Vers 27, Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und was wäre das für eine Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat, dass er ewig für ihn sorgen würde, wenn sie im entscheidenden Moment scheitern würde, wenn sie vor der schlimmsten Not, nämlich der Not des Todes, scheitern würde. Aber sie ist nicht gescheitert. Denn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und er ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Nein, nein, keine Sorge. Abraham, Isaak und Jakob sind nicht tot. Mose ist nicht tot. Und das ist nur dadurch möglich, dass es die Auferstehung gibt. Und nur damit Sie das mal nachlesen können, im Hebräerbrief, Kapitel 11, am Ende des Neuen Testaments, wird das dann im Grunde wieder aufgenommen. Hebräer 11, ab Vers 13, diese sind alle im Glauben gestorben. Und wussten, sie sind hier auf der Erde nur Gäste. Aber sie haben eine Zukunftsperspektive gehabt, Vers 16. Und sie trachten nach einem besseren, nämlich einem himmlischen Vaterland. Darum schämt Gott sich ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak da, als er geprüft wurde. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis dafür wieder erhielt. Versteht ihr? Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und ihr seht das auch in den Mosebüchern. Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Und darum irrt ihr sehr. Ihr irrt völlig. Wenn ihr die Auferstehung abstreitet und leugnet, und ihr geht einen gefährlichen Weg, der euch am Ende ins Verderben führen wird. Und darum sagt Jesus, überlegt gut, welche Konsequenzen ihr daraus zieht. Irrtum ist Irrtum und wird euch am Ende nichts helfen. Gott ist Gott und er fordert persönlich Rechenschaft. Und Wort ist Wort, sodass ihr euch nicht rausreden könnt, ihr hättet es nicht gewusst. Und wir fragen, wie kann Jesus mit einer solchen Wucht, mit einer solchen Klarheit sprechen, obwohl sie doch zurzeit gerade alle versuchen, ihn in die Enge zu treiben? Die wichtigste Antwort ist, weil Jesus in einer halben Woche den Tod endgültig besiegen wird. Verstehen Sie, nur noch wenige Tage bis zur Kreuzigung und dann auch Auferstehung. Die Sadduzäer wussten das natürlich nicht in dem Moment. dass der, der da vor ihnen stand, bald als der Auferstandene alle seine Worte beweisen würde. Aber wir wissen es. Und wir haben den großen Vorteil gegenüber den Sadduzäern, aber wir haben auch die große Verantwortung, dass wir, die wir diese Verse heute am 1. September 2019 lesen, dass wir diese Verse lesen im vollen Wissen darum, dass Jesus über den Tod triumphiert hat. Was kann uns jetzt noch daran hindern, ihn anzubeten? Jesus anzubeten als unseren Herrn und Gott, ihn Gott sein zu lassen in meinem Leben. Er ist nicht der Gott der Toten. Und damit verliert diese Todeswelt ihre letzte bedrohliche Macht über alle, die zu Jesus gehören. Wissen Sie, es ist so, als ob Jesus uns in diesen Versen zurufen würde, passt auf, dass ihr euch nicht irrt. Passt auf, dass ihr euch nicht irrt. Passt auf, dass ihr euch keine Selbsttäuschung hingebt über Gott und die Auferstehung. Die Auferstehung wird kommen. Sie wird kommen und zwar für alle. Es kommt der Tag, da wird auch der Letzte noch vor Gott antreten müssen. Und dann wird sich alles, aber auch alles daran entscheiden, ob du alleine vor Gott stehen musst oder ob der auferstandene Jesus dein Fürsprecher sein wird. Die Frage ist doch nicht auferstehen oder weiterschlafen, sondern Jesus hat das ganz klar gesagt in Johannes 5, Vers 28. Es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Alle. Und dann wird es eine Auferstehung des Lebens und eine Auferstehung des Gerichts geben. Und genau darum hat Paulus das Evangelium von Jesus als Kraft Gottes gefeiert. Als Kraft Gottes, die da rettet alle, die an Jesus glauben. Und das wird am Ende die einzige Alternative sein. Entweder einer bleibt gefangen in seinem Vorurteil, in welcher Ideologie auch immer, oder aber er lässt sich befreien von Jesus. Das ist am Ende die einzige Alternative, die übrig bleibt. Letzte Beobachtung. Die Bewegung der Sadduzäer ist wenige Jahrzehnte später völlig aus der Geschichte verschwunden. Wir haben heute so gut wie nichts, was von ihnen übrig geblieben ist, außer die Berichte des Neuen Testaments und von Josephus. Die Sadduzäer waren so in ihrem Schicksal mit dem Tempel verbunden und daran gekettet, dass als die Römer dann im jüdischen Krieg 66 bis 70 nach Christus, als sie den Tempel zerstörten, die Sadduzäer aus der Geschichte verschwanden und sie kamen niemals wieder. Aber für einzelne Sadduzäer können wir doch ganz große Hoffnung haben. Denn einige Wochen nach der Auferstehung, als die Apostel dann gegen massiven Widerstand die Botschaft von Jesus und der Auferstehung predigten und dass er der Retter ist für alle, die an ihn glauben. Da steht in Apostelgeschichte 6, Vers 7 folgende Notiz. Zunächst bezogen auf Jerusalem. Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Und dann kommt der entscheidende Satz. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Und das dürften größtenteils Sadduzäer gewesen sein. Vielleicht hat der ein oder andere sich erinnert an diese Situation, als er dem Leben gegenüberstand und als Jesus, der schon in wenigen Tagen den Tod endgültig besiegen würde, ihnen sagte, ihr irrt sehr, aber Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Herr Jesus Christus, danke, dass wir heute genau so vor dir stehen wie die Sadduzäer in jener Stunde. Auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen, aber wir stehen vor dir, weil du uns begegnest in deinem Wort. Und weil du gesagt hast, dass du der Lebendige bist und bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. Danke, dass wir getrost und gewiss sein dürfen, dass mit dem Tod überhaupt nichts aus ist, Herr. Und dass wir, wenn wir zu dir gehören, genau wissen dürfen, wo unser Leben hingeht. Dass wir in deine Arme hineinsterben und nicht in ein dunkles Loch. Und so hilf uns doch, dass solange wir hier noch leben, wir unseren Zeitgenossen diese Information weitergeben. Ach, und lass es geschehen, dass noch viele aus ihrem Irrtum aufwachen und dass noch viele dir vertrauen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.